Das wird heute wichtig.
Wie jeden Vormittag bei Detektor FM wollen wir uns mit den aktuellen Themen des Tages beschäftigen und dafür sprechen wir unter anderem ab sofort immer mittwochs mit einem Kollegen oder einer Kollegin von der Taz. Heute tun wir das mit der Journalistin Johanna Roth und ich sage schönen guten Morgen, Frau Roth.
Guten Morgen.
Das Asylpaket 2 ist Thema in dieser Woche. Das soll ja morgen verabschiedet werden. Im Vorfeld gab es viel Streit darum. Die Oppositionsparteien stellen sich dagegen, aber auch zwischen SPD und CDU gab es viele Reibungspunkte diesbezüglich. Mit welchem Ausgang können wir denn rechnen morgen?
Also das wird aller Voraussicht nach durch den Bundestag durchgehen. Es gibt vor solchen Entscheidungen oft Probeabstimmungen in den einzelnen Fraktionen im Bundestag, um für den Ernstfall dann sozusagen vorbereitet zu sein. In der Union war das diesmal relativ problemlos. Es gab nur 2 Enthaltungen. In der SPD stimmten allerdings wohl 20 Abgeordnete demonstrativ dagegen. Es ist ja auch der Menschenrechtsbeauftragte, der SPD-Politiker Christoph Stresser, zurückgetreten, auch aus Protest gegenüber dieser Asylrechtsverschärfung jetzt. Es wird trotzdem für eine Mehrheit reichen, morgen aller Voraussicht nach, aber das ist natürlich schon ein deutliches Signal und eine Warnung zum einen an die Parteispitze, aber auch an die Regierung. Die SPD hat also wirklich ihre Probleme mit dem Asylpaket 2.
Für Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht täglich mit Asylpolitik beschäftigen, was steht denn da eigentlich drin in diesem Asylpaket 2? Also was soll sich mit diesem Beschluss ändern?
Also es geht eigentlich mehr um 2 Dinge. Zum einen Effizienz, also Asylverfahren sollen beschleunigt werden. Es geht aber auch um Abschreckung. Also die Menschen, die geringe Chancen auf Asyl haben, sollen möglichst schnell sozusagen abgefertigt werden. Deshalb findet sich in dem Gesetzentwurf auch nochmal der Begriff des Flughafenverfahrens, an dem man sich orientieren will. Das gibt es tatsächlich schon an einigen Flughäfen in Deutschland, eben für solche Menschen mit geringen Bleibechancen, zum Beispiel aus sicheren Herkunftsländern. Sofern es die Möglichkeit einer Unterkunft dort gibt, wird das Verfahren also direkt am Flughafen durchgeführt und wenn der Asylbescheid negativ ist, wie in den allermeisten Fällen, dann reist der Mensch eben gar nicht erst nach Deutschland ein. Es soll nun also grundsätzlich innerhalb einer Woche einen Asylbescheid für solche Menschen geben und sie sollen sich auch nicht wie bisher über das Bundesgebiet verteilen, sondern es wird strengere Auflagen geben über ihren Aufenthaltsort, bis ihr Asylgesuch dann eben beschieden ist. Das wird in Bayern im Prinzip auch schon angewandt. Es gibt dort 2 sogenannte Aufnahme- und Rückführungseinrichtungen, die speziell für Asylbewerber aus den Westbalkanstaaten sind. Und daran möchte man sich nun offenbar orientieren. Eine weitere Sache ist noch wichtig, an der sich vor allem viele in der SPD stören. Asylbewerber mit sogenanntem subsidiären Schutzstatus, das sind also Menschen, die nicht politisch verfolgt werden oder aus religiösen Gründen, aber trotzdem zum Beispiel aufgrund eines Bürgerkriegs selbst erstmal hier Schutz genießen. Die sollen ihre Familien erst nach 2 Jahren nach Deutschland holen dürfen im Rahmen des sogenannten Familiennachzugs. Und diese Regelung betrifft auch Menschen aus Syrien. Das ist aber insofern ziemlich vermessen, als dass natürlich kaum jemand hier in Ruhe 2 Jahre sozusagen absitzen kann, während seine Familie also im Bombenhagel in Syrien ausharrt.
Mhm. Sie haben das Stichwort sichere Herkunftsländer gerade schon mal genannt. Davon soll es ja nach dem Willen der Union und SPD auch mehr geben künftig. Also Marokko, Tunesien, Algerien sollen da bald dazu zählen. Was taugt denn dieses Konzept? Also wenn wir auch wieder bei Abschreckung sind, von der Sie vorhin schon gesprochen haben.
Genau, das sprechen Sie ganz richtig an. Also da geht es letztlich auch wieder darum zu signalisieren, dass eben möglichst viele Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, hierher zu kommen. Also das Konzept sicheres Herkunftsland ist so ein bisschen eine Mogelpackung, denn zum einen ist diese Begrifflichkeit schwierig. Also ein Land, in dem zum Beispiel Roma wirklich mit Füßen getreten werden, ich habe das selbst gesehen in Serbien, oder ein Land wie Marokko, wo politische Gefangene gefoltert werden, das kann man nicht als sicher bezeichnen. Das ist dann zumindest nicht sicher für alle. Also so eine Pauschalisierung ist schon mal schwierig. Zum anderen hat sich aber an sich durch diese Erklärung bestimmter Länder zu sicheren Herkunftsstaaten eigentlich gar nicht so viel geändert. Das ist nämlich kein Automatismus. Also es ist nicht so, dass man automatisch abgelehnt wird, nur weil man aus so einem Land kommt. Es gibt trotzdem eine Einzelfallprüfung in solchen Fällen. Die wird dann meistens negativ beschieden, aber man hat theoretisch die Chance, Gründe geltend zu machen, dass man eben trotzdem Asyl bekommt. Und indem jetzt immer mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, setzt man natürlich darauf, dass die Leute denken, ich habe aufgrund meines Herkunftslandes sowieso keine Chancen, ich versuche das gar nicht erst.
Schauen wir mal nicht nur übers Mittelmeer zu den künftigen möglicherweise sicheren oder als solche deklarierten sicheren Herkunftsländern. Ein Stückchen weiter werfen wir einen Blick auf die Wahlen oder die Vorwahlen in den USA. Die republikanischen Präsidentschaftskandidaten haben sich in Nevada zur Wahl gestellt gestern. Jetzt melden die ersten TV-Sender, Donald Trump habe gewonnen. Müssen wir uns damit anfreunden, dass so jemand möglicherweise der mächtigste Mann der Welt bald sein könnte?
Wir müssen uns tatsächlich mit diesem Gedanken anfreunden. Also das sind jetzt natürlich erstmal nur die Vorwahlen. Ob Donald Trump dann wirklich auch Präsident werden kann, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber man muss tatsächlich der Tatsache ins Auge blicken, dass er republikanischer Präsidentschaftskandidat werden könnte. Also er liegt jetzt deutlich vorne. Er hat die dritte Vorwahl gewonnen. Und man merkt auch zunehmend, dass er eben mit seiner Strategie weniger auf Inhalte zu setzen, sondern auf Emotionen, die anderen dann doch weit hinter sich lässt. Ja. Also es ist ja auch einfach, Trump immer nur so als den Trottel darzustellen, der irgendwie unkontrolliert rassistisches Zeug vor sich hingeifert. Das Konzept scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Ne? Also der kann öffentlich verkünden, er würde jemanden, der da gerade seine Wahlkampfveranstaltung stört, gerne ins Gesicht schlagen und er kassiert trotzdem den Vorwahlsieg. Also man muss jetzt doch tatsächlich erkennen, dass man sich lange vielleicht auch zu einfach gemacht hat, ihn einfach nur auszulachen.
Es ist offenbar tatsächlich etwas, womit er den Nerv vieler Menschen trifft. Also wenn das, wenn die Hochrechnungen stimmen, dann hat er ja über 40% der Stimmen bekommen gestern in Nevada und das macht wirklich einen Riesenabstand. Also Marco Rubio und Ted Cruz, die Rivalen an der Stelle auf republikanischer Seite, sind da mit 25% und 22% durchaus abgeschlagen. Was meinen Sie denn, ist das Erfolgsrezept von Donald Trump?
Naja, also wie ich schon ein bisschen angerissen habe, setzt er eben mehr auf Gefühle als auf tatsächlich harte Inhalte. Er bedient eben Stimmungen und Ängste, ähnlich wie in Europa das auch Rechtspopulisten immer mehr tun. Und was auch wichtig ist, ist, dass er so ein bisschen gegen das Establishment stänkert hat, die Intellektuellen, die er hasst, weil sie ihn wiederum verachten. Und gerade damit bekommt er die Sympathien vieler Leute, denen es da ähnlich geht. Also der typische Trump-Sympathisant ist kein reicher Mann und auch nicht nur Weiße. Ne? Also er hat wirklich quer durch die Bevölkerung in den USA Unterstützer. Und das ist so ein bisschen wie hier mit der AfD, die auch darauf setzt, dass die Leute eben das Vertrauen in die Regierung verloren haben. Und die so eine bestimmte Art von Populismus bedienen, Ängste bedienen, die ganz gezielt bei den Stimmungen der Leute andockt. Das ist bei Trump dasselbe Prinzip. Insofern ist er auch kein klassischer Republikaner, sondern eher wie ein europäischer Rechtspopulist so ein bisschen.
Auf die wichtigsten Themen des Tages haben wir heute zusammen mit Johanna Roth von der Taz geschaut und das machen wir ab heute oder ab sofort täglich bei Detektor FM. Ich sage vielen herzlichen Dank, Frau Roth.
Vielen Dank.
Und einen schönen Tag noch.
Danke ebenso.
Das wird heute wichtig.